there's something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Team Sinclair!
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben gute Laune, wie man merkt. Mein Name ist Nell und neben mir sitzt meine Partnerin in Crime bei der Geisterjagd, Mara.
Hallo mit zusammen alle. Das hört sich nicht so kohärent an. Ja, egal. Schön, dass ihr uns auch wieder begehrt, auch wenn wir jetzt uns in London befinden.
London, wir lieben London.
Metaphorisch natürlich.
Also ja, aber wir lieben London. Wir waren schon mal in London.
Ich war so oft in London.
Ich nicht, nur einmal.
Ja. Aber nach einer Zeit ist es auch nicht mehr so. Sehr viel Tourist Attractions, you know, sehr viel.
Also ja, ja, schon klar, so. Aber ich meine, die Stadt ist halt geil, die Gebäude sind geil.
Ist, ja, ja, klar. Also die Architektur ist sehr schön. Ja. Es ist halt einfach, wenn du wirklich in der Stadt drin auch sein willst, ist es auch teuer am Ende.
Kann ich ein Liedchen von singen? Berlin ist da nicht so viel
anders. Ja, ja.
Ja. Tja.
Dann müssen wir weitermachen.
Ja. Okay, also. Wie es im Titel halt auch schon zu sehen ist, wir besprechen heute die Hörspielserie John Sinclair. Wir besprechen heute allerdings eine Folge aus der 2000er Edition. Dazu komme ich später nochmal zurück. Mara, kennst du John Sinclair?
Nicht wirklich. Also im Sinne von, du hast es mir erwähnt, bevor wir überhaupt, das gesagt haben, du hast es mir erwähnt. Du hast es mir gegenüber erwähnt. Oh mein Gott. Grammatik. Und du hast auch schon so gesagt, so, ey, hör dir das an, das ist cool und so. Und hast halt davon, erzählt. Aber selber gehört habe ich es halt erst jetzt. Und ja, das wär's. Nee, kennst du John Sinclair?
Ja, ja.
Das bereuende Stimme.
Es ist nicht wirklich bereuend. Das Ding ist, ich kenne John Sinclair seit 2020. Während Corona habe ich nämlich ganz viele drei Fragezeichen Podcasts gehört. Ich habe dann ja natürlich auch meinen eigenen Podcast gemacht, ne?
Was?
Aber damals habe ich auch sehr viel speziell gelagerter Sonderpodcast gehört. Und die haben immer mal wieder über John Sinclair geredet. Und dann gab es eine Folge, ich glaube, das war der Mann ohne Augen oder so. Und da war halt Martin May dabei. Und die haben halt erzählt, dass Martin May eben auch Zuko bei John Sinclair ist. Und ich mochte die Stimme von Martin May. Und deswegen war ich so, okay, der spricht diesen Zuko. Der scheint ja so eine relativ größere Rolle bei Sinclair zu haben. Geil, höre ich mir mal an und guck mal so, wie der Zuko drauf ist und wie John Sinclair generell ist. Weil ich hatte halt keinen Plan, wie diese Hörspielserie ist. Weil ich habe vorher noch nie wirklich, in Anführungszeichen, Horror-Hörspielserien gehört. Und ja, dann habe ich die zuerst gehört und es war ein kleiner
Schock.
Ja, es war ein kleiner Schock. Ich habe die erste Folge gehört, das war Nachtclub der Vampire. Fand ich unter aller Sau. Scheiße. Und dann war es so, dass ich mir überlegt habe, okay, was hörst du denn? Habe ich mal geguckt, wo Zuko das erste Mal drin vorkam, weil das war so mein Main Interesse, weil ich den Sprecher halt sehr gerne mochte. Und das war halt diese Folge hier.
Ja.
Und die habe ich mir dann angehört und dann war ich so, okay, die ist besser. Du hast endlich mehr Plot und die Handlung ist auch meiner Meinung nach interessanter. Und ab da bin ich dann ziemlich in das Loch abgestürzt.
Ich erinnere mich noch, als du angefangen hast, das zu hören.
Ja.
Weil jedes Mal, wenn Nell eine neue Hörspielserie ist, tendiert sie halt direkt zu wollen, dass alle anderen um sie rum die auch hören.
Da kann ich nichts für, das ist mein Autismus und mein ADS.
Ich habe auch nicht gesagt, dass es deine Schuld ist, ich habe nur gesagt, dass es so ist.
Okay.
Und ich glaube, wir haben auch eine, habe ich dann teilweise mit dir angefangen zu hören, aber irgendwann war ich dann einfach raus, weil, I don't know, wenn ich nicht aktiv zuhöre oder noch was währenddessen anderes mache, da bin ich einfach raus, so mental. Ich bekomme die Hilfe mit irgendwas, war da. Sie waren in London, das war es so ungefähr. Da war eine Gruppe. Und ich glaube, es ging vielleicht um Vampire. Aber das war es dann auch.
Ja, Vampire kommen anfangs noch öfters vor, später inzwischen nicht mehr da. Basically, John Sinclair ist auf demselben Level wie Supernatural in Sachen, was Monster angibt. Weil gefühlt jedes Monster unter, über, auf der Erde drin vorkommt.
Boah. Ja, ich meine, es wurde schon einigermaßen viel erwähnt, auch in dieser Folge allein, worauf wir noch später drauf ankommen. Aber ja, das ist so alles, worauf ich mich erinnern konnte. Dann habe ich mich auch erst, ich glaube, gestern wieder dran erinnert, dass das John Sinclair war, an was ich mich da erinnert hatte. Und ja, das war es dann aber auch.
Ja, ist ja okay. So, jetzt wieder für die lieben Hörer, die John Sinclair vielleicht nicht kennen. Wer ist John Sinclair? John Sinclair ist der Oberinspektor bei Scotland Yard und in einer Sonderabteilung tätig, die sich mit übersinnlichen Phänomenen befasst. Sprich, Ghostbusters, quite literally. Also nicht nur Geister, aber halt alles von Werwolf zu Vampir zu Zombie.
Ist das
denn
nicht sehr Supernatural? Ist das dann nicht sehr Supernatural oder sowas?
Ja, nur die Leute in Supernatural, die Jäger, die handeln außerhalb des Gesetzes. Und hier, John ist ja offiziell beim Yard und hat eine gesamte fucking Abteilung dafür. Die Winchester-Brüder werden dauernd vom FBI gesucht.
Ja. Das Einzige, was mir noch einfallen würde, aber es ist auch nicht ganz legal, ist Buffy.
Ja. Buffy, ja.
Ist Hauptfokus auf Vampire, aber die haben ja auch noch anderes
Zeug. Genau. So, nee, aber ja, ist so. Hm? Er wird als Sohn des Lichts bezeichnet, Cue Bibel, und besitzt ein magisches Kreuz, was das Böse vernichten kann.
Also, das Kirchliche in dieser Serie ist schon etwas...
Es ist krass vorhanden.
Sehr, sehr gepusht.
Ja, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil die sind ja nicht so von wegen, oh mein Gott, Bibel, geht alle Jesusgläubigen und so. Es ist halt wirklich mehr so dieser Bibel-Aspekt, so mit, ich weiß, also die Formel, also diesen Spruch, den er sagt, wenn er das Kreuz halb hat, ich glaube, die wurde auch mal als Erzengel-Formel oder so bezeichnet. Ja. Ja, Terra Pestem Teneto Salus Sic Maneto, das zum Beispiel, das ist aber die neuere Version.
Ja.
Früher gab es noch eine andere, aber Gott, ey, das ist auch schon wieder 150 Folgen her, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Wenn es so um biblische Serien gibt, erinnere ich mich an eine, gab eine Kika-Serie, glaube ich, wo es auch ums Biblische gab.
Ja,
die dann immer durch die ganzen
mit diesem komischen goldenen...
Oh mein Gott, ich habe das so geguckt als Kind. Ich muss... Das ist schon irgendwie wild. Dass man so in dieses Biblische reingezogen würde durch so Fiktion.
Ja. In der Schule habe ich Bibel aus Langeweile gelesen, also.
Ich auch mal.
Es ist etwas. kommen wir zurück zu John Sinclair. Beim Kampf gegen das. Also, nochmal, warte kurz. Beim Kampf gegen Bösewichte wie Asmodus. Kann man auch unter anderem kennen als zum Beispiel einen anderen Namen für den Teufel. Asmodus hat, by the way, auch eine Tochter, die heißt, surprise face, Asmodina.
Oh, wir sind hier richtig so Family Business, ne?
Ja, die geht aber dann auch irgendwann in der ersten Hälfte der Serie drauf.
Opala.
Asmodus gibt's aber noch jetzt, wo wir am Punkt der Serie sind. Der Schwarze Tod, der wurde ja in dieser Folge angesprochen.
Mhm.
Und die Mordliga. Die ab Folge 100 nicht mehr wirklich vorhanden ist.
Man sieht Konsistenz.
Ey, die Mordliga ist so geil.
Ja?
Ja, eigentlich schon. Es sind halt verschiedene Monster, die sich zusammenschließen und Mordliga nennen, und um halt gegen Sinclair und sein Team zu kämpfen. Und du hast mein Lieblingscharakter aus der Mordliga ist Lady X. Ursprünglich war sie eine Terroristin, die dann allerdings gebissen worden ist und zum Vampir wurde. Und, Lady X.
Oh.
Herrlich. Die Frau hat Feuer, du. also er wird unterstützt von seinen Freunden, darunter sein chinesischer Partner Zuko, der Reporter Bill Connolly und die Privatdetektivin Jane Collins und dann noch ganz viele weitere. Der hat... witzigerweise, er hat in Deutschland Leute, die ihn unterstützen. Das ist einmal Will Malmann. Und ja, der geht aber irgendwann auch wieder weg. Der wird, glaube ich, böse.
Ah, pass.
In den,
das ist so stereotypisch Deutsche in Fiktion.
Wieso?
Also erst recht in sowas wie im amerikanischen Film oder so. Deutsche sind entweder böse oder sind die Russen.
Es war nicht wirklich seine Schuld.
Ja, ich sag's so. Es fühlt sich sehr stereotypisch an manchmal.
Also ja, klar, aber er hat auch neue Helfer in Deutschland. Klar. Wir haben Mandra Korab, der Inder.
Wow. Die Namen.
die Serie ist sehr... Ja. Alt. Ja. Also original kommt sie, glaube ich, aus den 80er, 90ern.
Ja, das ist Jahre der Stereotypen.
Ich meine, Suke wurde anfangs meistens immer auch nur der Chinese genannt. Also,
ja.
Beziehungsweise manchmal wurde er dann auch von den Feinden so Japaner, Schlitzauge, Xingchong, was weiß ich nicht alles. Ja. Also,
in dieser Folge auch.
Ja, ja, genau. Und so, das ist halt dieses... Es ist Groschenromanhefte, musst du dir geben. Das sind nicht wirklich Bücher. Es sind Groschenromanhefte.
Ja, aber ich meine, selbst in Büchern würde sowas noch wahrscheinlich gesagt werden.
Klar,
in
okay.
In 10 Jahren. Ja, true. Das macht jetzt nicht anders.
Aber es hat deswegen so zum gewissen Teil früher seine Berechtigung gehabt. Weil es eben auf dem unteren Niveau ist. Groschenromanhefte, you know?
Ja. Ich meine, ich sehe das, you know, dass das die Bösen sind, deswegen sind sie.
Rassistisch, aber, you know, und was weiß ich nicht alles.
Aber ich meine, auch Böse können Standards haben.
Ja, also es wird
es auch... Ist halt, es ist halt alt, wir können es leider nicht ändern. Also ich meine, es wäre schön, wenn sie es vielleicht etwas ändern könnten. Aber, you know, ja. Ich persönlich kann es nicht ändern.
Ja, aber ich habe bisher auch eigentlich tatsächlich, fällt mir gerade auf, nur die Menschen genannt. Es gibt nämlich noch einmal die... zwei, ich glaube, die sind honestly ein Pärchen inzwischen, also meiner Meinung nach zumindest. Es gibt Maxine, der ist so ein kleiner Troll gefühlt. Also nicht wirklich, er ist mehr so ein kleiner Gnom-Magier-mäßig unterwegs und ich glaube, er ist grün. Ich glaube, es wurde gesagt, er ist grün. Die sind auch okay, ewig nicht mehr aufgetaucht. So. Und dann gibt es noch Kara, die Schöne mit dem Schwert, und die ist auch so eine Weißmagierin oder so. Mhm. Ich glaube, sie und Maxine waren anfangs Feinde und dann Enemies to Lovers.
Wow.
I don't quite remember, aber der Fun Fact ist, Kara, die Synchronsprecherin, ist die von Bibi Blocksberg. Und ich hatte anfangs sehr Probleme, das ernst zu nehmen.
Ah.
Wie so vieles in der Serie tatsächlich, aber ja.
Okay, lass uns weiterreden.
Genau, also und dann letzter Info zu John Sinclair ist noch, die Serie ist nicht in Zyklen unterteilt, sondern es existieren halt zahlreiche Handlungsstränge mit in sich abgeschlossen tatsächlich. Das sind alles Abenteuer, die nebeneinander stattfinden, wobei es halt trotzdem eine fortlaufende Entwicklung gibt.
Ja.
Also man kann sich so vorstellen, es gibt verschiedene Arcs und im Hintergrund ist halt immer die Hölle.
Im Hintergrund ist immer die Hölle los, ne?
Quite literally. Es ist halt so, du hast diese Arcs und die Hölle ist im Hintergrund halt immer böse am Pläne schmieden und dann entstehen neue Arcs. Durch die Hölle meistens und neue Bösewichte, die eben kommen.
Also typische Serien für Cartoon.
Dann darf ich jetzt den nächsten Monolog halten, denn jetzt geht's rund. Interessantes zu wissen über John Sinclair. Nach 50 Episoden im Rahmen des Gespensterkrimis wurde John Sinclair als eigenständige Heftromanserie ausgekoppelt. Hust, Groschenroman, Hust. Sie entwickelte sich zur erfolgreichsten deutschen Gruselserie mit wöchentlichen Erscheinungsrhythmus. Also wir reden hier von den Heften, noch nicht von den Hörspielen. Die kommen jetzt. Die erste Hörspielserie wurde von 1981 bis 1991 von Tonstudio Braun produziert. Es wurden insgesamt 107 Hörspiele veröffentlicht. Seit Dezember 2015 kommt die Serie digital überarbeitet vom Verlag Bastei Lübbe, Lübbe Audio, auf CD neu auf den Markt. Eine weitere Hörspielserie produziert Lübbe Audio. Diese besteht aus der seit 2000 erscheinenden Edition 2000 und den von 2010 bis 2023 bestehenden Sinclair Classics. In unregelmäßigen Abständen erscheinen Sondereditionen. So, um es hier zu erklären, die 2000er Edition kam vor den Classics und die Classics sind basically die Anfangsgeschichte.
Mhm.
Also alles, was schon etabliert ist in der 2000er Edition, weil du steigst in die 2000er Edition rein und John hat schon sein Kreuz, John hat schon Bill Connolly und Sheila kennengelernt und Zuko und all das wird in den Classics nochmal anders erzählt, okay, wenn ich mich nicht irre.
Also es wird nochmal erklärt, so wie
das passiert. Ja, genau, genau. Es ist ein bisschen verwirrend, weil es gibt so viele Sachen. Ab Ende März 2015 erschien John Sinclair parallel mit den Reboots als Hörspiel auf Englisch, nämlich als Datei zum Herunterladen. Hier gibt es aber verschiedene Änderungen. So ist er hier ein Afghanistan-Veteran, also John, Alle Hörspiele der englischen Adaption erscheinen parallel auch als Romane zum Lesen, ebenfalls zum Herunterladen.
Wow.
Ich habe mir mal 2 Folgen gegeben, also zum Vergleichen. Ich habe mir die Zuko Introduction Folgen damals gegeben. Einmal nämlich die von den Classics und einmal die englische Version. Aus irgendeinem Grund in der englischen Version, was nicht in der deutschen Version drin ist, ist zum Schluss ein Riesendrache, der London angreift und Godzilla-like fast kaputt macht.
Was?
Ja, und das ist in dem original deutschen Ding nicht so. Und ich weiß nicht, wieso die das in der englischen Version hinzugefügt haben.
Ah, the English love dragons, don't they? Let's put a dragon there.
Ja, aber so, why? okay. Jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen. Mhm. Seit 2019 gibt es unter dem Titel Sinclair außerdem ein zeitgenössisches Reboot des John Sinclair-Universums, dem gesamten Universum, by the way. In deutscher Sprache. Die ersten beiden Staffeln der neuen Hörspielserie erscheinen als Sinclair Dead Zone und Sinclair Underworld bei Lübbe Audio und basieren auf den beiden gleichnamigen Taschenbüchern von Dennis Erhardt. Das Sinclair-Reboot stellt einen Neuanfang dar und spielt in einem düsteren Paralleluniversum. Die haben wirklich tatsächlich basically John Sinclair genommen, alles wie es da ist, und wirklich krass modernisiert, anders aufgebaut und so, weil du kannst nicht mal wirklich sagen, dass in der ersten Staffel, also Sinclair Dead Zone, John taucht da halb eigentlich gar nicht auf.
Oh.
Nein, Shao, die Freundin von Zuko, ist da basically Main Character.
Uh-huh.
Aber es ist weird. Also zum Beispiel, John und Zuko sind Partner bei Scotland Yard, so. Normale Einheit, also Krimikommission, wenn ich mich nicht irre, also Mord etc. Und durch einen Unfall verschwindet John dann und Zuko wird seine neue Partnerin Shao eben zugeteilt.
Mhm.
Und es ist sehr koplastig gehalten, also basically Tatort.
Wow.
Ja, aber mit so Übernatürlichem, weil gleichzeitig hast du im Hintergrund irgendwie so einen komischen Würfel, der aufgetaucht ist, der, glaube ich, den Würfel des Unheils darstellen soll, der später in der Serie, in der 2000er Edition, ist der sehr wichtig. Und John ist halt einfach futsch und dann geht da die Hölle los und dieser Würfel, der gefunden worden ist, der wird erforscht von irgendwelchen Leuten und die sind halt alle nicht mal wirklich befreundet. Die sind bisher noch kein richtiges Team. Ist halt einfach so das Ding. Und es ist sehr weird, wenn du die originale Serie kennst, das zu hören. Es ist ein bisschen wie, wenn du 3 Fragezeichen magst und dieses Graphic Novel Rocky Beach, was ja eine eventuelle Weitererzählung davon ist, wie es mit den 3 Fragezeichen ausgehen könnte, wenn du das liest. So fühlt es sich an.
Ah.
Die Serie ist auch tatsächlich nicht so gut angekommen. Also es ist keine Rede von der 3. Staffel bisher.
Ich meine, das fühlt sich sehr, also nicht sehr, aber so ähnlich an, wie ich habe gehört, dass es anscheinend, wenn ich mich nicht irre, von der Autorin von Twilight parallel Bücher gibt, wo Genderbend sind.
Was?
Ich weiß nicht, ob es wirklich von der Autorin selber ist, aber es gibt Genderbend-Bücher von Twilight.
Was?
Alles gleich ist. Nur sind anders. Andere Geschlechter. Und manche Situationen sind dann halt auch anders gemacht. Und ich finde das so funny.
No fucking way. Oh mein Gott, das ist... Wow. Aber das ist witzigerweise öfters so gefühlt. Also mit so, um jetzt mal Rocky Beach da als Beispiel zu nehmen, das ist ja eine eventuelle Sache. Es ist ja nicht wirklich ein Reboot oder so.
Ja, ja.
Aber das ist ja basically so dasselbe, was das verwunschene Kind für Harry Potter war.
Ja, die machen Fan-Content von den Autoren basically.
Ja, so Legend of Korra und Avatar.
Ich meine, das waren aufeinander folgend. Das war jetzt nicht wirklich Fan-Content.
Ja, aber es ist halt diese Sequel.
Sequel, ja. Aber ich meine, das ist jetzt nicht mögliche Dings. Das ist ja so passiert.
Okay, aber verwunschene Kind ist ja auch so passiert, in Anführungszeichen.
Ja, aber es fühlt sich halt nicht logisch an. Das ist das, glaube ich, das Ding.
Einfach. Ja, das ist aber wirklich tatsächlich, es ist halt Kanon, weil die, dessen Name nicht genannt werden darf, hat ja mit dran geschrieben.
Ja, ja. Aber die hat auch so viel gesagt, was in Anführungszeichen Kanon ist, über Twitter, you know, was aber nur nicht erwähnt wurde in den Büchern. Also ja. Bei der ist jetzt mal was anderes, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, so deswegen. Und dann, ja, Reboot-Hype, ne? Es ist interesting, es ist, ja, etwas. Ja. Anyways, you may continue.
Das Täterprofil.
Name der Folge? John Sinclair, Achterbahn ins Jenseits. Gibt es andere Titelnamen? Nein. Erscheinungsjahr 30.10.2000. Regie von Oliver Döring. Und ja, es basiert auf einem Buch von Jason Dark.
Mhm.
Besonderheiten? Die dritte Folge der 2000er Edition ist zwar eigenständig, ist aber dennoch eine Fortführung der Handlung. Hier erfährt John den Namen seines eigentlichen Gegenspielers, von dem er bereits in Folge 1 und 2 gehört hatte. Keine Fun Facts, sorry.
doch, eigentlich könnte man den Fun Fact dranhängen. Mara hat das Ding wieder gehört, bis zum Schluss. Und,
Ah ja, es gibt am Ende eine Stage-Aufnahme von irgendwie, wo die da über die, wo die über das reden und auch über die Voice Actor irgendwie und so. Aber es hat sich sehr random angefühlt, finde ich. Das kam so aus dem Nichts. Ja, plötzlich, es ist vorbei, also es kam Dings, du kommst, vielleicht kommt noch eine Nachszene. Aber nein, plötzlich hat man eine ganz andere Audioqualität, weil das so eine Stage-Aufnahme war. Und dann reden die plötzlich drüber für die letzten, ich glaube, 9 oder 10 Minuten von der Folge. Ja, ich hab's geskippt. Das ist, könnte ein Funfact sein. Ja. Ich weiß nicht genau, was sie sich da gedacht haben.
Ich auch nicht, aber es war wieder sehr witzig, weil dasselbe hatten wir ja bei Sherlock.
Ja, aber da war es halt so, you know, funky Musik und die war angekündigt.
Ja, ja,
das auch stimmt. Wenn man es lesen muss, damit es angekündigt ist, aber ja.
Lesen kann man. Okay.
Nicht immer.
Okay. Dann mache ich jetzt weiter mit dem Klappentext.
Sie.
Ein alter Friedhof, verflucht, gemieden und gefürchtet, wird zur Bebauung freigegeben. Als die Planierraupen anrollen, taucht ein seltsam gekleideter Totengräber auf, um die Bauarbeiter zu warnen. Er wird ignoriert. Das Unheil nimmt seinen Lauf. John greift, unterstützt von seinem Freund Zuko ein und erfährt von einer Prophezeiung biblischen Ausmaßes. Kann er verhindern, worauf sich die Hölle schon seit Jahrhunderten vorbereitet?
Dun, dun, dun. Bium. Okay, das Cover. Also, schwarzer Rahmen. Oben steht schön in weißer Schrift Geisterjäger und dann in diesen typischen Horrorfilmen, diese zu zerlaufenden Buchstaben, steht in Gelb John Sinclair. Und unten ist auch noch so eine schöne rote Ecke mit Edition 2000 drauf. Dann haben wir in dem kleinen Viereck in der Mitte haben wir einen Kirmes-Hintergrund, wo der Hauptfokus auf der Achterbahn liegt, wo 4 Leute in einem Achterbahnwaggon auf uns zurasend sind, so ein bisschen nach unten. Und eine große, knochige Hand mit ekligen Fingernägeln greift nach ihnen sozusagen. Und dann steht da in roten Buchstaben, roter Schrift mit weißen Umrandungen, Achterbahn ins Jenseits. Es sieht etwas sehr nach so Ölgemälde aus, finde ich. Aber es ist cool. Also ich finde, es passt auf jeden Fall dazu. Es ist halt, wir wissen jetzt nicht genau, ob mit diesen Figuren im Vordergrund halt wirklich Charaktere in der Folge
sind. Ja, sind sie. Okay. Rotes Hemd und Jacke, Blondie ist John.
Oh.
Ja. Oh. John ist eine Blondine.
Oh no.
Und der Typ...
Die Blonde, ist das dann Vera Norton, oder?
Könnte sein, weil der Typ neben der blonden Frau... Den siehst du nur vom Hinterkopf.
Das ist vermutlich Zuko?
Ich bin ziemlich sicher, dass es Zuko ist.
Aber wer ist denn der andere Typ?
Ja, das meine ich doch. Hier, rotes Hemd.
Nein, nein.
Oder wie?
Der letzte Typ.
Wir haben ist ein Typ? Das ist eine Frau.
Ja?
Das ist eine Frau.
Sieht nach einem Typen aus.
Das ist eine Frau.
Bist du sicher?
Ziemlich.
Das ist eine Frau. Wer ist sie dann?
Das weiß ich nicht. Das meinte ich ja. Aber so, ich kann dir sagen, dass das Zuko ist, weil Zuko wurde mal beschrieben, dass er eigentlich fast nur Anzüge trägt.
Wow.
was, ich glaube, damals gesagt worden ist, zurückzuführen, dass er nur Anzüge trägt, weil er ja vorher als Bodyguard und Chauffeur tätig war. Mhm. Ich weiß nicht, ob es inzwischen anders ist, ob er immer noch nur Anzüge trägt oder nicht. Mhm. Und John ist halt meistens immer dargestellt mit so einer komischen Lederjacke, mit einem roten Hemd und seiner blonden Föhnfrisur.
Das ist jetzt nicht für blond, das ist so ein dunkelblond, aber ja.
Er wird immer nur als blond bezeichnet.
Ja, also. Okay, ja.
Ey, aber sonst, für mich Kanon, John ist eine Blondine.
Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
Wie hast du ihn dir denn vorgestellt?
Dunkelbraune Haare?
Ja?
Schon, oder hellbraun, aber braune Haare, glaube ich.
Also sorry, Schätzchen, aber John ist eine Blondine. Eigentlich müsste man jetzt irgendwie Blondinenwitze machen.
Ja, denkst du, Zuko, Sheila und Dings holen immer, Bill holen immer die Blondinenwitze raus?
Ja, kann ich mir vorstellen, obwohl man muss aufpassen, weil Jane, die private, die ist auch blond. Und eigentlich die Freundin, Ex-Freundin, eventuell Verlobte und theoretisch auch verheiratet, dann aber doch nicht, und weil sie besessen worden ist, wieder Ex-Freundin, in die John immer noch verliebt ist. Ich habe den Punkt vergessen, den ich machen wollte. Das war zu viel Erklärung. Ja, ist das kompliziert, ist das zwischen Jane und yeah. John? Jane und John. Oh. Mm.
JJ. Ja, also egal. Wir machen weiter. Ach, denkst du, dass Cover und der Klappentext passen?
Ja. Vor allem, weil was ich halt auch gut finde, ist, die Hand, die wird ja erzählt im Hörspiel, dass die ja auch drin vorkommt und so, ne?
Ja, dass sie knochig ist, etc. Und ich finde es gut, dass sie es dann auch gemacht haben. Ja. Weil ich mag es, wenn die Cover wirklich zeigen, was da los ist.
Ja, Covers kann John Sinclair gut.
Ja, nur die vier Personen waren nie in einem Wagen. Das ist das Einzige, was sie...
Ja. Ja, vielleicht ist es so, dass in den Romanen das irgendwie war. Ja, aber
ich denke halt einfach, die Hauptcharaktere müssen nicht immer auf den Covern drauf sein, finde ich persönlich. Mhm. Weil wenn es die Situation nicht so ruft, dann muss es auch nicht unbedingt. Aber
tut es auch tatsächlich nicht. Also bei John Sinclair ist das auch nicht so, dass immer die Charaktere drauf sind.
Ja, es fühlt sich halt nur gerade. Vielleicht ist es einfach in den Romanen so gewesen.
Ja, ja.
Aber in der Folge ist es ja nicht so, dass das Ding...
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rüber in die Folgenbesprechung. Kurz Stopp. Wie wollen wir
das machen? Genau, das wollte ich auch gerade fragen. Also ich mache wahrscheinlich das komplett, also die zwei Endszenen auf jeden Fall.
Ja, warte mal. Okay.
Dann das zusammen, du und dann fange ich an.
Also warte mal, hier.
Ich.
Okay, können wir machen.
Oder du machst die Endszene noch, weil, dann ist ausgeglichen, was auch immer du lieber hast.
Nee, nee. Okay. Dann mache ich 50 Years Time Scale, Upfield More.
Ja.
Okay.
Okay. Fangen wir an. Friedhof der untoten Totengräber. Das hat sich so silly angehört in meinem Kopf, you know? Also erst war es nur Friedhof der Untoten und dann war ich so, wait a minute.
Der untoten Totengräber?
Ja. Es hat was.
Es hat was, und es ergibt auch Sinn, aber es hört sich an, als würde es keinen Sinn ergeben.
Ja, aber es macht halt. Es ist sehr silly. Sinnvoll. Ich meine, die ganze Folge ist etwas silly.
John Sinclair generell ist silly.
Ja, okay. Also, es startet auf einem Friedhof, welcher verlassen, alt und geschichtensfolge auch verflucht sein soll. Super, hat man direkt super Motivation, die Vibes sind da. Niemand will dort begraben werden, aber er soll auch nicht entseitigt werden.
Okay, kurze Frage. Wenn dort niemand mehr begraben werden will, haben die einen zweiten Friedhof? Weil ansonsten ist das kritisch.
Also meistens haben Städte mindestens zwei, würde ich sagen.
Das ist ja eher so ein kleines Dorf irgendwo auf dem Land, gefühlt.
Ja, die werden wahrscheinlich einen zweiten haben.
Dann haben sie extra dafür so einen zweiten aufgemacht. So, erster Neuer ist tot. Und dann so, der wollte da nicht begraben werden. Okay, lass mal, ich glaube, da hinten auf der Kuhweide, da können wir einen neuen machen.
Ah ja, passt schon, ne?
Passt schon. Gintana.
Wir haben genügend Walter.
Passt.
Aber ich meine, es ist halt, ich finde es aber auch interessant, dass sie halt, die sagen halt, wir sollen aber trotzdem die Ruhe der Toten ehren. Deswegen werden wir das halt auch schützen.
Ich meine, wer der wenn so ein Friedhof eventuell verflucht, würde ich auch gucken, dass sie auf dem Friedhof zufrieden sind und nichts stören. Because like, it's fucking haunted.
Ja, das ist halt auch so. Aber ja, das Gericht interessiert das aber auch nichts.
Ja,
erst recht nicht den korrupten Bürgermeister, die korrupte Polizei und den korrupten Bauarbeiterleiter, wie auch immer man ihn wirklich nennt, den McAllister. Genau, und das Gericht hat dann halt bei der Klage entschieden, nope, und hat gesagt, ihr dürft da bauen. Und deswegen befindet sich jetzt eine Bautruppe dort und reißt den Friedhof ab, also sie plant es zumindest. Während der Abrissarbeiten wird der Leiter des Auftrages, McAllister, von einem Mann besucht. Dieser stellt sich als Lionel Hampton vor und er sei der Totengräber dieses Friedhofs. Und Vince McAllister nimmt dann halt an, dass er sich sozusagen verabschieden will. Aber Lionel warnt ihn. Er sagt, der Friedhof und seine Toten sind verflucht. Und sie sich nur mal überlegen sollten, da dort zu graben. Ne?
Honestly, ich hätte es mir überlegt. Ich hätte meine Beine in die Hand genommen und wäre schreiend weggerannt.
Also mindestens hätte ich wenigstens ein bisschen Recherche betrieben hier, ne?
Ja.
Aber Vince McAllister ist ein gieriger und korrupter Mann.
Tja.
Genau. Kapitalismus, wir lieben es. Genau. Vince will ihn daraufhin angreifen, so, you know, einen guten Schlag auf die Birne und so. Und eigentlich hätte er ihn treffen sollen, aber das klappt nicht, weil Lionel Hampton tot ist.
Also das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Aber er ist auf jeden Fall in geisterhafter Sachen da.
Er ist aufgegangen wie bei einer Rauchbombe.
Genau, weil er wird nicht getroffen, auch wenn sozusagen der Schlag hätte connecten sollen. Genau, und Lionel verwendet sich dann in Nebel. Und während er auf den Friedhof zugeht und ist dann halt Teil des Friedhofes, sozusagen, Anführungszeichen. McAllister ruft dann beim Bürgermeister an und berichtet von dem, Anführungszeichen, Streich, der ihm gespielt wurde. Und fordert auf, dass halt der Bürgermeister diese Bürgerinitiativen einfach mal so ein bisschen unter Kontrolle bekommt. Der Bürgermeister erzählt dann daraufhin, dass halt McAllister eben von Lionel erzählt hat, dass Lionel Hampton seit 70 Jahren tot ist.
Yay!
Und bringt dann auch die Vermutung auf, dass Lionel vielleicht ein Geist ist. McAllister so, wird kein Geist sein. Was erzählst du mir für einen Stuss? Und sagt dann halt, dass sie weitermachen soll. Und während, nach diesem Anruf, der dann vorbei ist, sinkt dann eine dieser Raupen in dem Friedhofsboden ein. Mitsamt eines Arbeiters. Und die versuchen ihn rauszuholen, aber es klappt nicht. Und dann schlägt dort ein Blitz ein, wo die Raupe untergegangen ist. Und eine riesige Hand taucht im Himmel auf. Eine knochige, riesige Hand. Greift sich McAllister in die Luft, hebt und mitsamt ihm wie ein Meteorit in den Boden einschlägt. Und beide sind weg.
Ja.
Also, und das war's.
Ich will ja nicht sagen Karma. Aber Karma.
Ja, aber genau, das ist das Ganze.
Ja, es ist halt tatsächlich auch bei John Sinclair häufig so, dass die Leute, die sterben, eigentlich meistens komplette Arschlöcher sind.
Ah, ich meine, der hat es halt schon irgendwie verdient, aber trotzdem ist es halt schon...
Ich weiß auch nicht, ob da das so extra gemacht ist, damit man irgendwie kein Mitleid mit denen hat oder sich so denkt, oh, Gerechtigkeit.
Mhm.
I don't fucking know. Aber es ist halt einfach ein Fakt, dass bei John Sinclair die Leute, die halb zu Schaden kommen, manchmal einfach komplette Arschlöcher sind.
Ist ja okay.
Ja, passt schon.
Anführungszeichen.
Naja, okay, also 15 year time skip, insert epic intro.
Also ja, wir müssen mal über das Intro reden.
Ja.
Also da läuft dann diese sehr dramatische
Rockmusik.
Warte, das ist so Kirchenrock, you know? Es fühlt sich sehr
Kirchenrock?
Nein, im Sinne von, es fühlt sich sehr nach, als könnte es teilweise von so einer Orgel kommen, aber es ist Rock, you know?
Aha.
Anführungszeichen. Kirchenrock. Ich möchte, biblischer Rock, was auch immer man es nennen möchte.
Aha.
Du verstehst meine Vision nicht. Du Das ist absolut deine Schuld.
Okay.
Nee, aber es ist halt so diese, ich finde, leichten orgelischen Untervibes.
Ja, ja.
Ich verbinde Orgel einfach mit Kirche, das ist das Ding.
Okay.
Und ich meine, das Ganze ist auch sehr kirchlich verankert, die Serie.
Okay.
Grinst mich nicht so an. Genau. Und dann wird mit sehr epischer, dramatischer Stimme darüber, wie so ein Epos, you know, geredet. Ja. Das ist John Sinclair. Von seinen Freunden wird er der Sohn des Lichts genannt.
Also, das ist oder inkorrekt, wie du es gerade
zitierst. Ja, aber so grob. Das ist ungefähr der Vibe, den sie... Und er ist der Einzige, der uns retten kann vor diesen Dämonen. Aber so richtig so... Dun, 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 Vibes. Und genau. Und er heißt John Sinclair. Und dann kommt halt so intromäßig und dann kommt, beginnt die Folge und es ist halt einfach, es ist sehr überraschend und lustig, wenn man es zum ersten Mal auf jeden Fall hört. Also es ist weiterhin auch lustig, aber wenn man es zum ersten Mal hört, ist man überrascht, weil das ist sehr anderes Intro, was man so typisch hat.
Das Ding ist, ich habe das alte Intro vollkommen vergessen gehabt. Und auch, wie schlimm es war. Weil ich mag das Neue wesentlich mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist halt weniger Gerede und Erzähle und mehr geile Musik. Und die Musik ist halt ordentlich geil. Also ich spiele sie gleich nochmal vor. Mhm. Das ältere Intro konnte ich dafür zu meiner Zeit, als ich richtig krass in der Serie drin war, Wort für Wort mitsprechen.
Nein!
Doch, und es ist etwas, aber es ist etwas.
Es ist etwas. Das haben wir jetzt klargestellt.
Ja.
Okay, also was ich meinte war eigentlich eher, dass es diesen leicht epischen Vibe hat, you know, dieses so Journey, you know, wir haben gleich einen Epos. So.
Ja. Was ich tatsächlich geil finde, ist, dass im Intro gesagt wird, das Böse war schlau. Und ich denke mir nur so, okay, sure.
Aber hier ist auch wieder dieser Punkt so, dass das Supernatürliche und das Übernatürliche und Technik und Wissenschaft wieder getrennt werden, dass sie nicht koexistieren können. Was ich interessant finde, also es gibt so zwei Ansätze an diesem Punkt in Serien irgendwie. Entweder koexistieren sie oder sie sind halt zwei verschiedene Dinge.
Ja. Dazu muss ich auch ganz ehrlich sagen. Inzwischen in der Serie koexistieren sie mehr.
Mhm.
Das zeigt halt, wie weit die Serie halt gekommen ist. In Jahren, nicht innerhalb der Serie, nein, in Jahren ist sie weit gekommen.
Ja, ja. Oder warte, vielleicht ist koexistieren das falsche Wort, eher so, dass sie halt verbunden werden, so ungefähr, dass das halt verwickelt ist.
Mischmasch!
Dass halt auch die Technik und das Übernatürliche halt irgendwie, vielleicht das Übernatürliche durch Wissenschaft etc. erklärt werden kann etc. Das gibt halt manchmal diese Ansätze, was ich sehr interessant finde halt auch.
Ja, ist ja auch. Darf ich jetzt weitermachen?
Du darfst, niemand verbietet es dir.
Okay, also nochmal, 15-year Timeskip. John und Sheila empfangen Zuko und Bill am Heathrow Flughafen von ihrer Himalaya-Reise zurück.
Das ist der Fall. Das ist autokorrekt. Autokorrekt. Ich hab's richtig geschrieben. Ich schwöre.
Nein!
Ich schwöre!
Bitte sag mir,
dass du das. Ich hab's richtig geschrieben. Das ist Autokorrektur.
Okay, für alle Zuhörer, wir ändern jetzt Sukos Namen in Silo.
Ich hab's richtig geschrieben. Ich schwöre, das ist Autokorrektur.
Johns chinesischer Partner Silo.
Ja, was wird darin gelagert? Hafer oder Reis? Achso, ich meinte im Sinne von, dass es ein anderes Ding ist.
Oh mein
Gott. Wasser.
Sorry. Oh mein Gott, Mara, das.
Das sollte nicht rassistisch rüberkommen. Das ist absolut. Das ist nicht den Intent, den ich hatte. Hafer, was kann man noch in Silo lagen? I don't know. Reis war das nächste, was mich an Hafer erinnert hat. Es tut mir leid.
Ich kann nicht mehr. Okay.
Gibt's Wassersilo oder nennt man das anders?
Ich habe keinen Plan. Du.
Willst du es rausschneiden?
Kann ich machen. Himalaya-Reise zurück. Das Ding ist sogar, dass es gibt das bisher nicht als Hörspiel, Aber es gibt die Hefte dazu. Also was...
Wie sie im Himalaya waren.
Ja, wie sie im Himalaya waren, wie Zuko da sein... Ach so, nee, warte, das wäre... Hat er... Nee, Topar hat er da noch nicht. Er hat später so einen geilen Stab bekommen. Ich glaube, der ist auch aus dem Himalaya. Mhm. Und wenn er das Zauberwort Topar sagt, stoppt die Zeit für 5 Sekunden. Aber die kann er nur einmal pro Tag verwenden. Das ist sehr wichtig.
Wow.
Hey, Zukos Waffen sind voll geil. Ich meine, er hat halt den Topar-Stab und dann hat er noch die Dämonenpeitsche. Die ist auch richtig geil.
Wow, okay, mach einfach weiter.
ja, also Zuko berichtet dann halt, dass sie dort gehört haben, dass in England ein Überdämon, ich frage, Überdämon, gibt's auch Unterdämon? Mitteldämon, Überdämon, Mitteldämon, Unterdämon.
Who's top, who's bottom?
nicht jugendfrei. Ja.
Waren wir das je?
Uns kann scheißegal sein. Du bist seit kurzem 18?
Ich bin seit kurzem 19.
Achso, ja, stimmt. Nee, warte schon, mal.
Wir haben angefangen, als wir beide über 18 waren.
Ja, das ist mir entfallen, tatsächlich.
Wow. Also, Leute, Nell hat anscheinend kümmert sich nicht um mein Alter.
Ich bin einfach nur vergesslich.
Ich sehe, wie es ist.
Ach, shut up.
Hast du dann auch gedacht, dass du noch
19 geworden bist und nicht dieses Jahr 20 werde?
Ja.
Ja! Ich will nicht 20 werden. Also doch, irgendwie schon, aber...
Alles ja. Gut, mach weiter.
Genau, Überdämon Fuß fassen soll, weswegen sie früher halb zurückgekommen sind. Und dann zu viert machen sie sich eben auf nach Johns Büro.
Zu Johns Büro, das kann man sagen.
Ja?
Ja.
Auf zu Johns Büro. Dann halb, was ich sehr witzig finde, das Verhältnis zwischen Sheila und John ist sehr funny.
Ja, also die scheinen sehr Besties zu sein.
Sind sie. Ich finde das honestly sehr cool.
Mhm. Ich liebe, wie sie John mit Jane geneckt hat.
Ja.
Aber auch so, weißt du was, eigentlich Jane hat es besser dran, wenn sie Single ist.
Also laut Kanon bisher, ja, ist sie besser dran, wenn sie Single ist.
Wow, das.
Ey, es gab richtiges Drama. Weil die hatten eine Sache in den Hörspielen hinzugefügt, bei einem sehr wichtigen Plotpunkt, die es in den Büchern nicht gab.
Mhm.
Weil im Kanon ist es so, dass Jane irgendwann von Jack the Ripper possessed wird und dann für eine gewisse Zeit zur bösen Seite wechselt und dann auch zur Hexe wird. Und okay. Das war schon mies, aber in den Hörspielen war Jane mit Johns Kind ganz früh schwanger.
The fuck?
Und dann, als Jack the Ripper sie besessen hat und später, ich glaube, sie auch schwer verletzt hat, hat sie so durch das Halb das Kind verloren. Und es war halt ganz großes Drama, weil John war auch so von wegen, oh mein Gott, wenn sie jetzt halb schwanger ist und, you know, dann könnte ich ja auch aufhören und Proposal und was weiß ich nicht alles. Und ja, es war ein sehr großes Ding.
Wow.
Deswegen meinte ich halt mit Ex-Freundin, Freundin, dann Verlobte, fast geheiratete, wieder Ex-Freundin und ja.
Ja, also ich werde mich da gar nicht erst dran beschäftigen.
Es war so krass. Das
ist nicht ein Fokus dieser Folge.
Es war so krass, ey. Ja, und dann nächste Szene. Upfield, more like up to death bringing crimes. In Upfield, der Name ist auch wirklich wild.
In Upfield, we're going up, 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 up.
Ich dachte eher so, weil es ist so, als hätte jemand sich so zwei englische Wörter genommen, die zusammengetan und daraus eine Kleinstadt irgendwo in England auf dem Land gemacht.
Ich meine, so viele hören sich auch so angefühlt.
Upfield.
Ja, dass sie halt einfach so zwei irgendwelche Wörter und die haben sie zusammengeworfen, ne?
Ja, schon so. Aber das ist so Beutlins-End-mäßig.
Ja, aber ich meine, so, I don't know, Birmingham.
Birmingham.
Aber you know, das ist, also ich glaube, viele englische Städte waren halt auch einfach früher, dass es sehr deskriptiv war und dann hat sich das halt, die Sprache hat sich verändert, aber die Worte haben sich dann nicht verändert. Altes Englisch.
Denkst du, unsere Stadt hätte dann anstatt Köln Dom heißen können?
Ich meine, der Dom war noch nicht da, als wir schon Köln hießen, basically.
Also sowas wie...
Ich meine, Köln kommt ja auch von dem Colonia, also von dem CCAA, was aus dem Römischen kommt. Colonia, Claudiara,
Grappensium. Ja. Aber es wäre witzig, wenn es dann sowas wie, wie hieß das nochmal? Feld, Stein oder Stein, Feld.
Ja, aber ich glaube, das Colonia kommt halt auch einfach davon, you know, Kolonie, wir waren eine Kolonie. Eine römische Kolonie.
War es nicht, weil die Frau Colonia irgendwas hieß?
Nein, das war das, ich glaube, das war Claudia Ara Agrippinensium. Das, glaube ich, da sind die.
Ja, Agrippina war das.
Genau, das Colonia kommt aber davon, dass wir eine Kolonie waren, soweit ich mich erinnere.
Kolonie von den Römern?
Ja. Wir waren eine römische Kolonie.
Also ja, das wusste ich aber so. Okay.
Ja, wir waren eine Kolonie, deswegen das.
Stadtgeschichte mit Mara.
Berlin. Wenn ich mich recht erinnere, aber ja.
Das ey, ist, ich gebe da viel mehr Wert drauf, als das, was also das, was du mir gerade erzählst, als dass ich mich irgendwie selber dran erinnern müsste. Wir haben ja schon etabliert, mein Gedächtnis ist scheiße.
Ja, ich erinnere mich auch nur so an so random Zeug dann so.
Ja.
Das, was ich nicht in meiner Abiturklausur benötigen könnte.
Yikes. Anyways, in Upfield ist dann halb die Kirmes mal wieder geplant. Jedoch aufgrund der Erwartungen von mehr und auch weitreisenden Gästen war dieses Jahr auch eine aufregende Achterbahn geplant.
Die, ich glaube, Canyon Ride hieß die.
Ja, so. Ja. Damit kann die Kirmes aber nicht am Platz vor dem Rathaus stattfinden, weshalb sie es auf dem großen Platz des ehemaligen Friedhofs stattfinden soll. Ey, Leute, also, ich will ja, ja nichts sagen, aber...
Oh, aber.
Aber, ist schon ein bisschen dumm, ne? Vor allen Dingen vor 15 Jahren war da dieser große Unfall, weil, you know, der Friedhof sollte platt gemacht werden und dann ist da Zeug passiert und alle sagen, der ist haunted. Und dann lasst ihr da eine Kirmes stattfinden, wo tausende Besucher hingehen. Also, ich weiß ja nicht.
Ich meine, viele haben ja auch geglaubt, dass es früher so war, dass, die Arbeiter actually die Raupe verkauft haben und den, ja. Und den Leiter umgebracht haben.
I mean, like, yeah.
Das war einfach so ein Cover-up, you know?
Still, es ist ein bisschen so, es braucht eine Gehirnzelle und die hat der Priester und der darf sich nicht einmischen.
Ja, ist halt so.
Logik nicht, Leute.
Aber ja.
Kurz bevor der Prüfer der Achterbahn auftauchen soll, wird der Leiter der Bahn von Lionel besucht. Lionel kommt viel herum, habe ich das Gefühl.
Ah, Lionel ist hier, ist da, aber eigentlich immer nur an den gleichen Orten, ne?
Ja, er warnt auch ihn, dass der Boden des Friedhofs nicht sicher sei und sie es sich anders überlegen sollten.
Aber, by the way, der Name von dem Leiter war, glaube ich, Karl Norton.
Ja.
Dass wir das established haben.
Auch hier löst sich Lionel in Nebel auf. Hat anscheinend so einen Nebelfetisch. Danach kommt die Tochter des Leiters rein und findet ihren Vater geschockt vor. Nachdem er ihr erzählt, was passiert ist, übernimmt sie die Überprüfung und lässt ihren Vater sich ausruhen. Als all dies erledigt ist, setzt sie sich ins Auto und fährt nach London zu Scotland Yard.
Ja.
Ich muss ehrlich sagen, Lionel Hampton habe ich nicht krass als Bösewicht gesehen, weil er immer gekommen ist und die Leute gewarnt haben. Und die Leute waren so dumm, nicht auf ihn zu hören.
Das Ding ist aber auch, er wollte einfach nur den Platz frei haben, damit er da, you know, Dämon
erreichen kann. Also seine satanischen Rituale ausführen kann. Aber so, er hat sie ja sogar gewarnt.
Ja.
Das ist nicht, also das ist eine Grauzone für mich.
Ja, ich habe ihn auch als sehr moralgrau diesen Aktionen gegenüber, also wie er das angegangen hat.
Ja.
Aber am Ende, was er tut, ist böse.
Ja, so, aber deswegen so, ich steig da nicht hinter. Wir führen jetzt nicht wieder eine Diskussion, ob das umgangssprachlich ist oder nicht.
Was?
Steckt dahinter.
Achso, nee, das wollte ich gerade gar nicht sagen.
Okay, gut. You may.
Ach, danke. Scottish Yards and the Adventure of the Yarmarkt.
Okay.
Ich finde Scotland Yard den Namen immer sehr funny, weil das ist in England, you know?
Ja. Yeah.
I don't know.
Scotland Yard. Müsste man eigentlich mal googeln, woher das kommt. Okay, also basically, die Organisation wurde nach dem Platz genannt, wo sie mal gestanden hat. Und der Platz wurde da genannt, weil da Schotten gehaust haben.
Schottische Royalität.
Ja.
Ja, gut. Scottish Yards, ne?
That's something.
Genau. Und die Tochter, Vera, erzählt dann, als sie in London angekommen ist, John alles, was passiert ist, welcher daraufhin die Archive nach der Stadtgeschichte durchsucht. Dort findet er die Geschichte des Friedhofs von vor 15 Jahren und versichert ihr, dass er sich drum kümmern wird. John und Zuko machen sich dann am selben Tag noch auf nach Upfield und treffen dort Vera. Nachdem sie ein bisschen mit ihr geredet haben, trennen sie sich, um die große Achterbahn und die anderen Fahrgeschäfte anzugucken. Also John guckt sich die große Achterbahn, den Canyon Ride an und Zuko guckt sich die anderen Fahrgeschäfte an. Als John bei der Achterbahn Untersuchungen durchführt, begegnet ihm der Totengräber. Mal wieder. Aus dem Nichts. Irgendwie dreht er sich um, plötzlich gucken ihn die Augen von Lionel an, was auch bestimmt fucking creepy ist. Imagine, du bist da so unter der Achterbahn so am Gucken und plötzlich so drehst dich um und so.
Hallo.
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 Wenn du nicht gehst, wirst du sterben.
Ja. Yeah.
So ungefähr. Sehr Lester Perkins-Vibes.
Oh mein Gott, ja.
Nur, dass sie es diesmal halt nicht so creepy gemacht haben. Aber
also, ja. Ich fand ihn schon teilweise creepy.
Ja, aber ich meine, Lester Perkins von den Stimmen her und wie die das gemacht haben vom Schreiben her, war einfach
ja.
so creepy. Ja, das meine ich damit.
Ja,
das war
ja.
nicht so Jumpscare-Material.
Ja.
Take notes from
Point
Whitmark and this one. Genau. Die beiden reden über die Pläne des Totengräbers, wo die einfach ein bisschen ja, diskutieren, so, warum machst du das? Ah ja, hier, das mache ich und so.
Er hat Toko no Jitsu versucht anzuwenden.
Sehr casual conversation.
Sorry, aber Toko no Jitsu war leider nicht, hat leider nicht funktioniert. hast nicht über 10 gewürfelt.
genau. Und nach einem kurzen Austausch verschwindet Lionel mal wieder im Nichts, you know, im Nebel, wie er so tut. Er ist sehr dramatisch, war ein Theaterkind.
Er wollte Theaterkind werden, aber seine Familie hat es ihm verboten und er musste Totengräber werden.
Deswegen hat er die satanischen Rituale durchgeführt.
Genau.
Und ist ein Dämon geworden.
Genau.
Wir haben es alles.
We figured it out.
Wir haben den Urplan entdeckt.
Ja.
Theaterkind.
Oh Gott.
Genau. Und nach dem ganzen Austausch wird halt Johns Vorahnung, dass die Besucher der Kirmes in Lebensgefahr schweben, bestätigt.
Yay!
Yay!
Es ist aber auch wirklich so, ey, es gibt plotmäßig, okay, wir müssen John und Lionel jetzt reden lassen, damit wir erklären können, wieso und was hier abgeht. Und dass Lionel ja eigentlich doch Böses und Böses will.
Ja, schon sehr. Ich fällt halt, manchmal war irgendwie der Plot so,
Plotten, ja, ne? Ja, ganz ehrlich, wäre ich da gewesen. Ich glaube, John hat da zu dem Zeitpunkt ja noch nicht sein Kreuz, I guess, weil sonst hätte er es einfach zücken können.
Nee, aber irgendwie war, ich glaube, es war ganz halt diese Situation, so wenn du das machst, werde ich Leute umbringen. So.
Ja.
Es war sehr viel dieser Threat.
So, klar, aber das Ding ist halt einfach, theoretisch wäre ich da gewesen, hätte Lionel das gesagt, ich hätte Kreuz gezückt, einmal kurz Formel runtergerappt und dann wäre es aus gewesen.
Nee, Himmel mit so einem Mittel. Nee, wird zu Eminem. Eminel.
Ich weiß gar nicht, der Spruch ist ja Salus hic maneto. Nee, warte mal.
Fuck. Salus hic maneto.
Nein. Salus hic maneto. Nee, terra pestem teneto salus hic maneto. Ja, das ist der Spruch. Dann müsstest du ja Terra Pestem Teneto Salus Hic Maneto. Ich weiß gar nicht, ob man
denkst du, die zählen auch so Abkürzungen, so man sagt alle Buchstaben einmal durch?
Das funktioniert so nicht. Aber ich frage mich halt auch, musst du das klar aussprechen? Und deswegen lässt sich John immer mit seinen dramatischen Pausen Zeit, wenn er das sagt, weil er ist immer Salus Hic Maneto. Nee, warte. Ich habe wieder eine
Vielleicht Anfang muss es vergessen. Einen bestimmten Rhythmus haben.
So, klatscht dir dabei!
Nee, aber Kirchen sind immer sehr fokussiert auf dieses Singende in ihren, wie nennt man das?
Ja, ich weiß, was du meinst. Deren genau. Chorgesänge und so.
Nee, nicht, aber auch einfach diese ganzen Fahrsitzungen. So.
Ja.
Das ist einfach sehr.
Was mir gerade einfällt, Terra Pestem Teneto Salus Hic Maneto. Mara, packen wir unser Latein aus. Terra Pestem Teneto. Pestem Teneto.
I don't know.
Irgendwas mit Erde vergiftet oder so.
Bestimmt.
Und Salus Hic Maneto?
Hic, hier.
Salus?
Ich
wollte Blut sagen, aber das ist Sanguinum.
Nein, das ist nicht Blut.
Salos, Hick, Maneto. Salos
war das nicht.
Manere, war das nicht irgendwie machen? Ja, hier machen irgendwas.
Warte kurz.
Salos. Also nicht, dass die Kreuzformel momentan in der Folge relevant ist, die ist später relevant, aber jo.
Also ist Gesundheitssalon.
Also die Erde ist vergiftet, hier wird sie gereinigt.
Vielleicht sowas.
Hier mache ich sie rein. Hier mache ich sie rein.
Warte, was war noch der Anfang?
Terra pestem teneto salus hic maneto.
Nein, das wollte ich nicht. Danke.
Ich denke, du könntest auch vielleicht alles eingeben.
Maybe. Ach so, danke. Warte. Wir machen das schon. Ey, Latein hat uns echt den Arsch.
Terra. Terra pestem teneto.
Pestem teneto.
Salus hic maneto.
Salus hic maneto.
Lass das Land geplagt werden, lass mich hier in Sicherheit leben.
Ich meine, das passt ungefähr.
Aber er will das oder? Land ja befreien und nicht plagen, oder?
Teneto. Halten.
Ja, it doesn't make sense.
Oder halte das geplagte Land. Ich halte das geplagte Land auf, irgendwie sowas in Richtung, weil ich meine, Teneto, das ist ja O, ja. Ich. Erste Deklination, Singular.
Ja. Männlich, maskulin.
Ja. Und dann, und lass irgendwie hier Gesundheit, Rettung kommen. Sowas
ja, aber mein Point war, Eminel hätte da einfach schnell das Ding runtergerattert und dann so Kreuz entgegenhalten, wäre so gewesen. Yo, Alter,
geh mal. Ich liebe, dass du Eminel benutzt. Danke.
Sorry,
aber I feel very validated.
Mein geisterjäger Name ist jetzt Eminel.
Eminel in the Great Mara.
We're in the house, bros.
Oh Gott.
Ein Ho. Nein.
And ghosts?
Ja, ghosts. Ghosts is fine.
Das andere wird gesensored.
Ja.
Eminel censored.
Wir sind solche Scheißgeisterjäger, ey.
Ich finde, wir wären groß. Aber unsere Fantasie ist so groß, dass wir echt...
I mean, like, ja.
Was wir können uns alles vorstellen. Das Ding ist, wir würden nicht sagen, okay, das klappt nicht. Wir würden sagen, ja, warum nicht?
Ne? Wahrscheinlich. Ey. Ja, so Silberschmuck und was weiß ich.
Ich meine, ich trage mein Kreuz sonst halt mit mir rum, ne?
Ja, ich habe leider kein Kreuz.
Dann musst du dich hinter mir stellen. Ja. Oder du musst ganz halt so hinter mir so Arme drum und dann so. Wie so eine Einheit. Und dann müssen wir auf deine Klamotten hinten auf die Jacken irgendwie so ein Kreuz drauf malen.
Ja, es gibt ja nicht nur Kreuze, du musst ja auch verschiedene Runen und so. Ja, also, ey, wir können aber auch einfach à la Winchester-Style uns Tattoos machen.
Joa.
Muss nicht, ne?
Temporäre Tattoos.
Wir lieben temporäre Tattoos.
Und jeden Morgen wird Knoblauchbrot gegessen.
Jeden Morgen. Nicht Knoblauchbrot, Baguette.
Ah, ja, ich meine dich damit. Das was my intention.
Ja.
Aber im Englischen ist halt Garlic Bread, you know?
Ja.
Gut, wenn wir das
fertig wir haben. Die geilen
Geister. Wir sollten das mal zeichnen.
Unser ist Geisterjäger?
Ja, genau, hat mit unserem großen Kreuz. Wir haben so basically Merch, Bibel-Merch.
Ich würde halt tatsächlich einfach, und ich frage mich, ob das funktioniert, so eine Tasche in Form eines Kreuz mit mir tragen.
Du könntest eine Tasche in Form einer Bibel, wo ein Kreuz drauf ist.
Ja,
ich würde das funktionieren. Ich habe Ohrringe gesehen, wo kleine Bibeln dranhängen.
Oh, wie geil!
Mein Geisterjäger-Merch.
Also nicht, dass wir es irgendwie brauchen, weil wir hochkarätig gläubig sind. Nein, wir sind einfach Geisterjäger.
Wenn jemand ankommt so, oh, ich sehe, du bist gläubig. Nein.
Aber ich jag nur Geister. Denn?
Ich jag Geister. Okay.
Auf Wiedersehen. Damit wollen wir natürlich jetzt auch, damit wollen wir natürlich niemanden fronten, der jetzt so gläubig ist. Alles und gut. So.
Ist nur, das Glauben tut es nicht wirklich für uns. Sorry.
Oh Gott,
Was willst du sagen?
Ich wollte sagen, wir wollen hier niemanden fronten und wir ja, machen genau, uns auch über niemanden nicht, lustig.
Es tut es nicht für mich, aber wenn es für euch was tut, dann ist das absolut großartig. Viele Leute finden viel, you know, Liebe und Vertrauen in der Community oder einfach in sich, im Glauben. Aber für mich tut es auch nicht. Das ist doch absolut valide zu sagen. Oder etwa nicht?
Ich kann nicht mehr.
Oder hört sich sich sehr insensitiv an? Ich kann das manchmal nicht wahrnehmen.
Wie sind wir denn jetzt darauf gekommen?
Du hattest gesagt, dass wir niemanden fronten wollen. Ich wollte nur sagen, dass es für mich nicht es tut.
Wir kommen zu Nell und Maras Bibeltalk.
Nicht wirklich.
Oh Gott, Hilfe.
Wenn wir schon dabei angekommen sind, das Alte Testament ist besser als das Neue. Sorry.
Oh Gott, Mara!
Sorry!
Ey. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schneiden soll oder nicht.
Hilfe. Kannst du es leise in den Hintergrund laufen lassen und dann geht's weiter und wir werden es nie wieder ansprechen.
Okay.
Okay, bin ich dran?
Nein, ich.
Super.
Stein, Schere, Papier, Pistole. Wait a minute.
Auch Nelson Lieblingsfolge, nicht Folge.
Lieblingsszene. Szene. Ist meine Lieblingsszene.
Eminems Lieblingsszene.
Eminell einfach, ey. Kann nicht mehr.
Das hört sich wie Eminenz an, you know? Eminell.
Eminenz? Eminell?
Ja, yeah, your Eminence.
Ich sag da nichts gegen. Ich bin gern für jemanden die Eminenz. Ey, Leute, betet mich an!
Ja, religiös sind wir nicht so am Start.
Nee, du, also ganz kritisch hier. Ich will ja nicht auf meine Voodoo-Puppe und mein Tarot-Set hinweisen, aber ja, ne?
Ja, ja. Okay, weiter.
Also, nachdem das alles passiert ist, trifft John dann auf Mr. Norton, den Leiter, welcher nun abstreitet, einen Geist oder ähnliches gesehen zu haben, woraufhin John von seiner Begegnung eben erzählt. So, die scheren jetzt zusammen ihr Trauma.
Oh mein Gott, ist das so eine, wie heißt diese Traumagruppen, you know?
Ja, Anti-Alkoholiker, nur mit Geistern.
Anonyme Alkoholiker.
Also, ich dachte, das heißt Anti.
Nein, das ist anonyme Alkoholiker.
Ich dachte, das heißt Anti.
Weil es anonym ist, das Ganze.
Oh nein! Ich dachte wirklich, es heißt Anti-Alkoholiker, weil die gegen Alkoholiker sind.
Nein, es ist anonyme Alkoholiker, weil sie anonym sind und dann ihre beichten, wie es ihnen damit schlecht ging und sind versuchen, da mal hinzukommen.
Ja, also...
Nell lernt was Neues.
Jeden Tag, Mara.
Jeden Tag. Aber gut, ja.
Ja, also die scheren jetzt die Trauma-Bonden.
Dings, Mr. Norton erzählt dann auch, dass er denkt, dass er Stressillusionen hat.
Ja.
Was? Bro, get a therapist?
Ja.
That does not sound good. Aber ich meine, kann er nicht mehr.
Ja. Fuck. Also, als er dann auch die Warnung erwähnt, meint Norton, dass dies Unsinn sei und die Achterbahn 4-mal überprüft wurde. Ich will ja nicht sagen, aber Geister tendieren, sowas grundsätzlich einfach zu ruinieren. So.
Zu ignorieren.
Zu ignorieren, ruinieren und kaputt zu hauen.
Ja.
Als Norton dann weg ist, ruft Zuko an und erzählt, dass ein paar Jugendliche beim Autoscooter einen Kassierer bedrohen. Wieso auch nicht? Was man halt auf so einem Jahrmarkt macht.
Klar.
Also vielleicht auf dem Jahrmarkt in den 2000ern. So. Ja. Muss man ja sagen. Da haben wir noch nicht gelebt, das können wir nicht beurteilen.
Aber ich meine, die Jugendlichen sind auch nochmal, das wird ja nochmal erklärt.
Die Jugendlichen sind keine Jugendlichen, das sind kleine, eklige Ratten. Meiner Meinung nach.
Nein, ich meine, die sind Teil einer Gang in London.
Ja.
Einer kriminellen Gang.
Also... Ja, es ergibt keinen Sinn. Es ist so wie die Rockerbanden, die in TKKG aus den 80er Jahren Hörspielen drin sind.
Aber das ist so, ich glaube, das ist am Ende so ein Ego-Ding, you know? Weil ich meine, die haben ja auch ihre kleinen Codenamen und wie sie sich dann cool fühlen damit, you know, der Duke und so.
Können wir uns auch bitte Codenamen geben?
Okay.
Möchtest Aber worauf anfangen? Basieren die Codenamen?
Ich glaube, das ist mehr so ein Ding, was sich so ergibt da bei denen. Oder einfach, oder so Titel, you know, mäßig.
Aha. Titel, ne?
Ich meine, einer hieß der Duke, aber die anderen hier hatten auch andere Namen. Und ich konnte mir die aber nicht merken.
Ich bin Ace. Hi, Leute.
The Ace.
The Ace.
Willst du mein Joker sein?
Oh, scheiße, das war eine Kackpick-up-Line.
No, I'm the Queen of Hearts.
Oh. Oh Gott, wir machen weiter. Die Jugendlichen gehören zu einer kriminellen Gruppe aus London und haben eine Schusswaffe auf den Kassierer gerichtet. Der arme Junge.
Ja, der war auch irgendwie so ein so halbstarker, gefühlt 19-Jähriger.
Ja. Sie werden von Zuko unterbrochen, welcher sie zu Boden bringt. Jedoch hatte ein drittes Gangmitglied sie beobachtet und Zuko von hinten ausgeschaltet. Zuko, mein armer Zuko.
Und da kommen auch die ganzen, die ganzen rassistischen Beleidigungen rein währenddessen.
Ja, es ist etwas. Es ist halt, honestly, Zuko geht hin auf den Jahrmarkt, um eigentlich Don zu helfen, wird aber nur hinterrücks verprügelt und dann geht er wieder. Und das war Zukos Auftritt in dieser Folge.
Schon so, aber er geht in einem Krankenwagen.
Also er liegt eher, nicht, dass er wirklich gehen kann zu dem Zeitpunkt.
Gehen in dem Krankenwagen?
Ja.
So ein Laufband?
Ja. Kurz bevor Duke, the Duke, muss ich an Adler denken, Zuko erschießen kann, taucht halb Lionel auf und meint, die Ehre, hier jemanden zu töten, würde nur ihm zustehen und fordert Duke auf, zu stoppen. Das ist wieder einer der Momente, wo ich nicht sagen kann, ist er jetzt gut oder ist er jetzt böse? Weil seine Aussage ist böse, aber das, was er gerade tut, ist gut.
Also es ist mehr im Sinne von so, nur ich darf jemanden hier töten.
Ja, aber er tut trotzdem gerade eine gute Tat.
Ja, aber es ist halt auch einfach, weil nur er ihm das Recht halt, sich selber das Recht dazu gibt. Das ist halt auch nochmal was sehr, sehr moralgraues.
So. Klar, bezweifle ich nicht, aber nochmal, er tut eine gute Tat.
Indirekt, also seine, durch seine Selbst, also seinen Selbstgier sozusagen, diesen Moment.
Ja.
Dass halt nur ihm das zusteht, diesen sehr egozentrischen, führt es zu einer guten Folge. Aber die Tat an sich ist ja einfach.
Ja, ja, also.
Hat keine guten Intentionen.
Ich meine, das, was er jetzt als nächstes tut, ist auch nicht wirklich
gut. Ja, aber also, darüber haben wir auch in Philosophie
geredet. Duke denkt gar nicht dran und schießt mehrmals auf Lionel, welcher jedoch nicht von den Kugeln getroffen wurde. Woran kann das wohl liegen?
Ich weiß es nicht, ne. Erzähl du es mir.
Lionels Antwort auf das ist ein Lichtschuss, welcher er auf den Duke abschießt, welcher danach nur noch Asche ist.
So ein Aschehäufchen, wird gesagt, er ist ein Aschehäufchen.
ja. Mir fällt da nicht mehr ein Witz zu ein.
Nein, es ist einfach puff.
Ja, schon so. Asche zu Asche,
Staub zu Staub. Wie erzählen die das dem Rest der Gang?
Dass so ein alter Totengräbergeist.
Duke hat sich aus dem Staub gemacht, ne? Das ist der Joke, den du gesucht hattest.
Oh mein Gott, Mara.
I'm sorry.
Ja. Okay,
let's. Ich meine, Duke war bereit, jemanden umzubringen, aber ich meine, das ist wieder diese moralische Frage, nur wenn man was Gutes oder Schlechtes tut oder schlechte Intentionen hat, aber irgendwie, you know, ist es. Verdient man dann etwas Schlechtes zu einem zu geschehen, you know?
Ja, ja. Naja, you may continue.
Genau. Die übernatürlichen Folgen der menschlichen Sturheit. It's death, but like, not your regular death, you know? Während Norton das Geld des Tages zählt, erscheint ihm Lionel und droht ihm ein weiteres Mal, bevor er verschwindet. Plötzlich ist ein lautes Krachen zu hören. Und dann wechseln wir auch wieder zu John, welcher gerade auf dem Weg zu Zuko ist und nur noch die Folgen der Schießerei mitbekommen. Zuko geht es gut, nachdem John ihn halt endlich gefunden hat, auf dem Boden liegend. Und Zuko erzählt dann John, was passiert ist.
Naja, erzählen ist übertrieben, er röchelt es.
Er teilt es ihm mit.
Ja.
Am Ende des Tages hat John ein besseres Bild, was abgegangen ist.
Ja.
So. Dieser macht sich dann auf zu Vera und fordert sie auf, die Achterbahn zu schließen. Weil sie selber halt nicht den Schlüssel dazu hat, machen sie sich auf zu ihrem Vater, weil sie ihren Vater halt überzeugen will, weil der sich selber ja geweigert hat. Dort angekommen, sehen sie eine riesige schwebende Hand im Himmel, welche ihren Vater hält.
Yay!
Super. Und dann lässt sie los.
Und Matschepampe!
Norton stirbt auf dem Aufprall.
Matschepampe!
Und Vera ist absolut im Schock.
Nortenpüree!
Weil sie hat ihren Vater sterben sehen vor ihren Augen.
Nortenpüree! Neuer Handel!
John hilft ihr dann halt, sich hinzulegen, weil er denkt, dass halt sie absolut out of it ist. You know, Schock und so. Und dann taucht auch Hampton mal wieder auf. Guter alter Lionel. Welcher dann er würde halt, um Mitternacht würde er John erwarten hier, hat er gesagt.
Jo.
So, treffen wir uns zum Duell.
Wilder Westen lässt grüßen.
Ja, oder halt so, you know, die Ritter.
Achso, meinst du mit dem Handschuh? Aber Lionel muss dann eigentlich noch einen Handschuh John ins Gesicht klatschen.
Ja, vielleicht hat er gerade keinen Geisterhandschuh dabei gehabt, der ihn berühren würde.
Touché.
Ich würde, er würde einfach so durchgehen.
Lol, das wär's ja noch.
Und trotzdem rät John sein Gesicht hier nur einfach aus Höflichkeit.
Mhm.
genau. Lionel hält John dann ab, davon ab zu attackieren, indem er androht, ein Pärchen, das in der Achterbahn wagen ist, das gleiche anzutun, was Norton passiert ist, sodass John halt nicht attackiert.
Ich frage mich die ganze Zeit, was die Besucher denken müssen, ob das so eine geile Lichtshow ist.
Ich meine, die meisten sind ja schon abgehauen.
Also ja.
Zwei wegen der Schießerei an sich einfach. Auch wenn ein paar Schaulustige einfach genommen, die haben nichts unternommen, die waren einfach da, kind of.
Ja.
Als der Kassierer bedroht wurde und dann sind sie halt gegangen, als das Ganze
mit solche NPCs.
Aber ich meine, wenn da jemand eine Waffe hat, ich weiß, wird auch nicht wissen, was ich tun soll, you know? Und er hätte auch, ja. Er hat ja auch auf Lionel, wo er noch nicht wusste, dass sein Geist ist, halt geschossen. Das heißt, er war bereit, Leute umzubringen.
Ja, ich hoffe, dass niemand hinter Lionel stand.
Wow, ja, ich glaube nicht, sonst hätten sie es vermutlich erwähnt.
Na, weiß ich nicht.
Wir wissen es nicht.
Ja. Yeah.
Genau.
Okay, it's church time. Das, worüber wir die ganze Zeit reden.
It's church time. You know, wie der Hammer Time Meme?
Nein.
It's Hammer Time.
Kenn ich nicht.
Wow.
Sorry. Anyway.
We'll have to educate Nell later.
John macht sich zur Vorbereitung zur lokalen Kirche auf. Dort sucht er nach Informationen nach Lionel Hampton, wo er auch erfährt, dass Lionel schon zu seinen Lebenszeiten einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hätte. Ja, das hatten wir etabliert, weil seine Eltern ihm verboten haben,
ins Theater zu gehen.
Genau. So.
Und dann wird auch noch ein Vorgänger von dem Pfarrer erwähnt oder Priester erwähnt. Und da möchte ich mir mal sagen, okay, vor 90 Jahren etwa, war Arnold, wie auch alt Lionel war, 40, wie auch immer, hat der Vorgänger ja schon aktiv bekämpft. Aber das ist nur der direkte Vorgänger von dem Pfarrer. Und der Pfarrer hört sich nicht mehr als 30 an.
Ja.
Wie alt war der Vorgänger?
Der Vorgänger war 20 plus 70, er ist 90 geworden und dann verreckt und hat an den Typen abgetreten und der ist jetzt 30.
Ja. Es ist also schon irgendwie wild, you know, wie alt der Dude dann geworden ist.
In John Sinclair ergibt sowas keinen Sinn. Du musst es einfach hinnehmen.
Okay.
Ich meine, wir haben...
Ich werde es hinnehmen.
Wir haben irgendwann, ich meine mich zu erinnern, irgendwas mit fucking Rasputin und Vlad Dracula und was weiß ich nicht alles und fucking Lupina. Also,
Ja.
Ja. Ja, Logik, okay. Logik nicht in
Sinclair. Ich werde es hinnehmen müssen.
So. Der Vorgänger, welcher auch zwar Exorzist war, also ist das so, dass wenn du Pfarrer bist, bist du auch nicht automatisch Exorzist?
Nee, so anscheinend war das so eine Special...
Ja,
so
Sonderausbildung.
Ein Extra-Seminar.
Ja.
So ein freiwilliges Seminar, das er machen kann, eine Schulung.
Er hat Lionel bekämpft und hab ihn auch in ungeweihter Erde und mit magischen Fesseln begraben, die ja anscheinend nicht sonderlich viel gebracht haben.
Ja, aber warum würde es bringen, was in ungeweihter Erde? Weil das ist, hilft doch eher diesem ganzen Satan-Ding da irgendwie.
Ja.
Das war so mein Gedanke.
Meiner tatsächlich auch gerade.
Weil,
ja, es ist sinnvoller in geweihter Erde.
Dachte ich halt.
Ja,
genau.
Ist
und,
nicht ganz falsch.
Dann erzählt halt, you know, John, was er da macht. Und da war dann so, aber das, dann war der Fahrrad so, aber es ist doch bestimmt gefährlich. Und John war so ungefähr so, jupp, da ist es. So ungefähr diese Vibe, so, ja, das ist es. So,
ja, scheiß drauf.
Ne? Ist gefährlich.
Mache ich jeden Tag. Jeden Montag, Dienstag, Freitag, Mittwoch, Donnerstag. Wieso habe ich Freitag in der Mitte genannt?
Ich weiß es nicht. Deine Tage sind etwas wonk.
Wonky donkey.
Genau, aber genau, der Pfarrer will dann auch noch den Plan wissen. Und ich fand den Pfarrer da halt irgendwie ein bisschen
sus.
Mm. Das war so mein Bild.
Ja. He's a sussy bitch.
Aber das Pfarrer hat ja auch noch erzählt, dass er von John schon gehört hatte, von irgendeinem Dude aus einer anderen Stadt.
Ja, der, ja, aber das ist tatsächlich ein Fakt. Es gibt diesen einen Priester-Dude, der auch John immer mit geweihten Silberkugeln versorgt. Ich habe den Namen von dem Typen gerade vergessen. Aber ja, und der hat ihm auch, als dann das magische Kreuz gestohlen worden ist, ein Ersatzkreuz gemacht, tatsächlich. Also der tut das eigentlich voll nice.
Super.
Ich glaube, der ist aber auch irgendwann später draufgegangen.
Oh ja.
Tun sie alle irgendwann.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsszene. Sneaking out for a very secret meeting with an extremely bad, definitely evil demon. Das ist wirklich, das ist die sehr gut, die Beschreibung dieser Szene, meiner Meinung nach. Nachts, als dann, nachts, als John bei der Kirmes auf Hampton wartet, läuft an ihm ein Gestalt vorbei, welche er schnell auffällt und entdeckt, dass es Vera ist, welche mitgehört hatte, wie Lionel John zum Duell aufgefordert hatte. Und dann halt entschieden hat, dass sie dabei sein musste.
Zu dem Zeitpunkt muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich kurz dachte, okay, Vera ist böse.
Ich auch. Da muss ich dir recht geben. Ich dachte auch, das wäre halt dann schon ein bisschen verdächtig, war halt wie der Fahrer irgendwie.
Ja.
Ich finde, manche waren etwas zu einfach, dass sie halt zugestimmt haben bei sowas, finde ich irgendwie.
Ja.
Aber es ist so mein Skeptizismus. Sag mal so, Skepticism. Ja. Ich bin einfach sehr skeptisch, so.
Ja.
Genau. Lionel taucht dann auf und erzählt, dass er auf diesem Friedhofsboden plant, einen Dämon von hier aus regieren zu lassen, weshalb er diesen Boden entweiht hat. Also hat John schon früher nur seine kleinen Rituale da abgefühlt und hat halt den ganzen Boden und die Toten entweiht.
Wahrscheinlich hat er den Singsang als Probe fürs Theater genutzt.
Und er war so gut, weil er fürs Theater schon geübt hatte.
Ja.
Unsere Conspiracy ist echt...
It's going great.
It's going places. Genau. Der Dämon, welchen er plant, hier hinzubringen, wird der Schwarze Tod genannt. Und Lionel zwingt die beiden in einen Achterbahnwagen. Doch John weigert sich. Und der Pfarrer, der vorhin erwähnt wurde, oder Priester, wer auch immer, hat... Lionels Grab ausgehoben und sprüht währenddessen Weihwasser auf Lionels Skelett.
Yay!
Und deswegen ist Lionel in extremen Schmerzen.
Ja!
Und genau, er wirft danach ein verziertes Kreuz. Ich weiß nicht, ob es irgendein eins war oder halt das von John war.
Irgendeins.
Genau, an die Grube mit dem Spruch: Brenne in der Hölle, Lionel Hampton. Wodurch bei Lionel ein Inferno ausgelöst wird. Lionel ist dann sozusagen explodiert, also das hat Vera zumindest so gesagt. Und John haut mit Vera von der Kirmes ab.
Yay! Also ganz ehrlich, Eminel hätte einfach das Ding runtergerappt und dann wäre puff gewesen.
Genau. Eminel hätte den Tag gerettet in 3 Sekunden.
Ja, yep, weil Eminel kann das schnell.
Du hast einen Spruch, Girl. Eminel kann das schnell, ey.
Let's go. Whoop, whoop. Oh Gott. Gut.
Ende gut, alles gut, schwarzer Tod. Genau. Vera verkauft dann als Folge des Verlustes ihres Vaters und ihrem Trauma, das sie da erhalten hat, die Achterbahn, so schnell sie kann. Und will das Geld halt nutzen, um so weit wie möglich von dem Jahrmarktleben wegzukommen. Was
same.
Absolut verständlich ist. Ich hoffe, sie holt sich auch einen Therapeuten.
Ja.
Genau. Sie wird dann auch noch von John als eine junge, sympathische Frau bezeichnet.
Ey, John ist der größte Rizzler des Jahrhunderts. Der kriegt Frauen links und rechts. Und ich sag dir was, es ist der Blondinencharme.
Ja, na, vorhin, als Zuko und John auch zum ersten Mal auf Vera treffen, meint danach Zuko so irgendwie, dass er mit ihr geflirtet hätte, also John. Und John meint dann so, sie hätte doch dich angelächelt und sowas. Und ich war nur so, okay.
Nein, es ist, honestly, John ist der größte Rizzler des Jahrhunderts. Der links und rechts.
Möchtest du das der Audience mal erklären, was du mit Rizzler meinst? Er ist ein Charmeur, das meint Nell.
Casanova,
genau. Es ist Slang. Jugendslang. Oh
Gott, hör bloß auf.
Genau. John und der Pfarrer müssen dann halt anscheinend noch jahrelange Prozedur zur Reinigung des Friedhofs durchführen. Wo, also eigentlich hätte John machen müssen, aber der Pfarrer dann, also der Priester, ich weiß nicht, ob es ein Pfarrer oder Priester ist, ich habe jetzt Pfarrer geschrieben, war so, ey, ich helfe dir, Bro, und dann machen sie es halt zusammen. So
ja.
Damit das halt nicht nur länger dauert. Und noch alles unauffällig mit der lokalen Polizei klären.
Ja. ich frage mich, ob das dann jedes Mal ist, wenn John so kommt, so fast fühlt sich die Polizei dann so, oh, scheiße, Man in Black oder so. Ist es so von der Geheimhaltung her wie das MI6?
Wow. I mean, ja, ich weiß, was du meinst. Ich find's nur so, ich bin von der Scotland Yard. Oh, welche Division? Die eine.
Also, die eine, sie wissen schon. Also, den Namen kann ich ja jetzt nicht sagen, aber sie wissen schon.
Nein, ich bin neu. Ich habe erst letzte Woche angefangen. Was meinen Sie? Aber ja, dann kommen wir zu den letzten Eindrücken des Ganzen. Wer war dein Charakter der Folge, ne?
Also Mara, das fragst du wirklich, obwohl ich anfangs schon gesagt habe, dass ich die Folge das erste Mal überhaupt für Zuko gehört habe?
Ich möchte es einfach nochmal so, ja,
Standard. Also naja, John hat mich ja gerissen. Nein, scheiß drauf, ey. Zuko!
Hat der Charme dich nicht erreicht, der Blondine?
Nein. Sorry, aber John ist einfach nicht mein
Vielleicht
Typ.
Ist aber auch die blonde Frau auf dem Cover eigentlich John. Oh Gott, nur mit seinem Blondinen-Schaum.
Nein, glaube ich tatsächlich nicht. Es aber ey, das Ding ist, ich habe Beef mit John.
Oh.
Ich kann seine Type eigentlich nicht leiden. Und er verbessert sich im Verlauf der Serie. Mhm. Aber ich kann seine Type, seine Charaktertyp mäßig, kann ich eigentlich normalerweise nicht ausstehen. Jetzt ist er allerdings der Main-Character der Serie und deswegen bin ich so, okay, kannst mal ab und zu ein bisschen rooten, aber ich mag halt Zuko einfach viel mehr.
Das Ding ist, ich finde halt, abgesehen von dem Charme, hat John, also you know, wenn wir auch das Religiöse ignorieren, hatte schon sehr ähnliche so paar Sherlock-Züge. So.
Sherlock?
Ja, also dieses typische, er hat diese bestimmte, nicht unbedingt Arroganz, aber dieses bestimmte Selbstbewusstsein in seine Skills und er ist sehr, you know, der Auserwählte oder dieser halt der besonders schlau ist, sowas in die Richtung.
Also besonders schlau, ich habe manchmal das Gefühl,
du
bist dumm wie Brot.
Genau, aber dieses typische so, er löst das Ganze auf, er ist halt der Hauptcharakter. Ich finde,
er ist der Main-Character.
Und es war halt schon, ich finde, das hatte ein paar Ähnlichkeiten zumindest. Zumindest diese leicht arrogante, selbstbewusste.
Also Arroganz? Ja. Die hat er aber auch teilweise echt in Mengen. Ja, man sieht schon, ich finde ihn interessant.
Interessant.
Ey, ich würde dem so eine Standpredigt halten, wenn ich den in Real Life treffen würde. Ganz ehrlich.
Ich merk's.
Ja. Gibt nicht viele, bei denen ich das tun würde, aber wenn ich so einen Typ in den Topf packen müsste, so John und Justus, beide J interessanterweise, sind da mit drin, den ich so eine Standpauke halten würde.
Aber ja. Mein Charakter der Folge war, ich denke, actually Lionel. Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Nebencharakter in dem Sinne ist oder ein Hauptcharakter. Aber ich meine, er ist der Hauptantagonist in der Folge.
Ja, aber ist das ein Nebencharakter? Ja,
dann ist es ein Nebencharakter. Okay, dann von den Hauptcharakteren. Ich meine, wir haben basically nur zwei wirklich.
Ja.
Weil am Anfang verschwinden dann halt einfach Bill und Sheila.
Ja.
Also ich mochte Sheila echt gerne, aber sie war halt nicht wirklich oft genug da, finde ich, das leider. Ich glaube, wenn sie halt wirklich mehr Plot-Relevanz hätte, hätte ich Sheila genommen.
Mhm.
Weil ich mochte sie.
Mhm.
Ich weiß nicht. Ich hab halt nicht wirklich...
John oder Zuko? Zuko oder John?
Ich bin halt nicht besonders, you know, dass ich einen mehr als den anderen mag. Ist halt einfach... Es ist meine erste Folge von der ganzen Serie.
Oh, die Jungfrau.
Ich bin actually Fische. Ja, guter Witz. Ich denke, also ich kann John auch nicht besonders leiden, einfach weil ich das ganze Religiöse nicht besonders, ich mag die Thematik nicht so ganz.
Sorry, aber die meisten Geisterjagd-Dinger haben aber irgendwie meistens was mit
Religion zu tun. Ja, aber er ist halt auch nochmal, dass er sehr, nicht alles wirklich, aber vieles, ja, ich weiß nicht, ja, aber es ist einfach nochmal dieses, er scheint halt auch irgendwie so ein, you know, sehr gläubiger Mensch zu sein.
Ist er tatsächlich bei Gott nicht?
Ah, nur es war der Vibe, den ich bekommen hatte.
I know, aber es ist sehr witzig, weil ist er bei Gott nicht. Honestly. So, Sohn des Lichts, okay, sure. Aber wenn der mal in der Kirche beten war, dann weiß ich auch nie weiter.
Sonst würde ich halt sagen, ich glaube schon, weil Zuko war halt kaum da. Er ist gekommen, er wurde geschlagen und er ist am Krankenwagen weggefahren.
Ja.
Da würde ich halt leider John sagen müssen. So, am Ende des Tages ist er halt eigentlich der einzige Hauptcharakter, der wirklich konstant da war und konstant was gemacht hat.
Ja. Ja.
Das ist leider so das Ding. Aber ja, wenn wir zu Nebencharakteren kommen.
Lionel, auch für
Lionel. Mich. Und, Vera. Sie ist durch vieles durchgegangen in dieser Folge.
Ja, aber ich mag sie nicht.
Ja, sie kann ein bisschen nervig sein, aber ich meine, sie hat gesagt, hätte sie ja nur die Erlaubnis und die Schlüssel gehabt, hätte sie die Achterbahn runtergeschattet, you know?
Ist mein gut für sie, aber sie ist halt so goody-two-shoes, so one-week-character Mädchen, das gerettet werden muss.
Ich meine, sie muss nicht wirklich aktiv gerettet werden. Sie ist halt in dem Ganzen verwickelt so. Und ihr Vater ist dann halt, you know, der scheißige Typ, kind of. Aber ich mochte sie eigentlich ganz okay.
Sie war okay für ihren einen einzigen Auftritt.
Ich meine, sie war halt sogar mehr als Sheila da, was halt auch irgendwie sad war, you know?
Ja.
Aber ja, ich würde sagen, Leine, er war sehr moralgrau. Ich meine, da konnte man sehr gut halt über die Moral, über das Ganze mit dem Philosophischen drüber reden, was ich sehr interessant finde persönlich, weil ich hatte Philosophie in der Schule. Das hat mir Spaß gemacht. Mündliches Abi, wie ich es gehasst habe. Nicht, weil es Philosophie war, sondern weil es mündliches Abi war, glaubt mir Menschen. Aber ja, ich finde es halt sehr interessant, was man darüber so ganz Zeit halt so reden könnte, was man da, wie man halt über seine Motive reden könnte. An sich, wie du gesagt hast, er hat den Leuten gewarnt.
Die?
Ja, er hat den Leuten Warnungen gegeben, sorry. Er hat die Leute gewarnt. Und ich meine, am Ende wollte er, you know, keinen auf den Überdämon beschwören, aber sonst war es einfach nur, you know, ein missverstandenes Theater.
Wir können es ihm verzeihen.
Ja,
okay. Ich weiß
nicht wirklich, aber so. Beinahe. Er ist ein fiktionaler Charakter, ja, you know, das macht es immer besser, weil er nicht echt ist.
So, nee, wie fandest du den? Hab ich vorhin gesagt. Wie fandest du den heutigen Fall?
Wow. Ich muss persönlich sagen, also die Hörspielserie an sich ist halt erstmal nochmal, es sind halt erwachsene
Menschen,
Protagonisten, you know? Es ist halt nicht diese typischen Teenie-Serien, was halt nochmal interessant ist, er ist recht, weil er auch ja, er ist offiziell angestellt bei der Scotland Yard. Er macht das ja ganz legal, wie wir es schon mal, you know, erwähnt haben.
Ja.
Was halt nochmal ein interessanter Punkt von dem Ganzen ist. Der Fall war etwas flach an manchen Punkten, fand ich. Also ich meine, abgesehen, dass er hoch und runter ging, you know, mit den Händen, aber ich finde halt einfach, es war sehr, sehr klischee-predictable Plot auf jeden Fall. Von den Ideen her, you know, das Ganze. Ja, sie werden gewarnt, sie hören nicht drauf, sie sterben.
Ja.
Ja, ich. Es war jetzt nicht so meins. Und ich finde auch einfach, an manchen Punkten war es einfach zu wenig Plot.
Mhm.
Ich finde, man hätte das noch ein bisschen ausbauen, ein bisschen verlängern müssen, einfach. Vielleicht einfach, dass das ein bisschen in die Länge gezogen würde von der Zeitspanne, die in dem Hörspiel passiert.
Ja.
Das wäre so ein Punkt meinerseits gewesen. Sonst, ich finde halt einfach, an sich, die Hörspielserie ist, glaube ich, nicht einfach komplett meins. Das ist wahrscheinlich einfach so ein Ich-Ding. Was kann ich noch sagen? Habe ich irgendwas noch nicht erwähnt?
Du kannst auch mir erstmal den Vortritt lassen.
Ja, ich lasse dir dann erstmal den Vortritt.
Okay. Ich fand die Folge tatsächlich noch eine der besseren John Sinclair-Folgen. Es gibt wirklich Folgen, die sind abgrundtief scheiße.
Das sagt vieles.
Das Ding ist, du musst es so sehen. Es ist trashig.
Ja.
Und die sind sich später, also die sind sich bewusst, vor allen Dingen später, dass es eben auch so eine Horror-Trash-Serie ist. Ja, die durchbrechen aktiv später die vierte Wand. Und es gibt eine gesamte Folge, die nennt sich John Sinclair, die Comedy. wo es halt einfach nur Comedy-Scheiße ist.
Ja, ich finde halt, aber es wird halt noch so kind of gezeigt, dass es irgendwie ernst in Anführungszeichen ist.
Am Anfang. Anfangs ist es ernst.
Deswegen später, dafür, wenn man halt wirklich aktiv sagt, okay, es ist trashy und wir selber sind uns bewusst, dass es trashy ist.
Ja.
Ich glaube, dann wäre es nochmal was anderes für mich.
Ja, also, weil es ist so. Die nehmen sich am Anfang noch teilweise ernst, aber später wissen die auch, dass es halt trashy teilweise ist und nehmen sich selber auch auf die Schippe. Auch wenn es dann ab und zu so ernstere Sachen gibt, weil einer der Main-Character in Gefahr läuft zu sterben oder so. Und dann ist natürlich auch wieder ernst, weil du bangst um den Charakter, hallo? Deswegen, ich fand die Folge eigentlich ganz okay. Ich habe halt einfach inzwischen, also bei John Sinclair musst du das Prinzip haben, du solltest nicht viel Logik erwarten.
Ja, ja.
So, deswegen ist noch meiner Meinung nach eine der besseren Folgen, weil du hast Folgen, die sind stinklangweilig, du hast Folgen, die bestehen nur aus Action, du hast Folgen, die sind komplett nostalgisch und dann hast du wieder Folgen, die sind so, eine Mischung aus allem, gefühlt. Und dann hast du natürlich die finalen Endkampffolgen, wo es einfach zack auf zack geht. Deswegen, ich fand es ganz okay. Ich hatte jetzt auch, um auf den nächsten Punkt gleich zurückzukommen, ich hatte nichts geändert. Ich wüsste nicht, was ich ändern hätte sollen. Außer vielleicht, dass Zuko mehr vorkommen hätte und Sheila und Bill am Anfang auch noch ein bisschen mehr Spotlight gehabt
hätten. Vielleicht hätten sie auch mit halt kommen können.
Ja.
Weil sie wurden halt am Anfang so reingedingst und dann wurden sie halt einfach weggetan. So direkt.
Ja, klar. Aber ist jetzt einfach so. Aber deswegen, ich hätte ansonsten nicht viel, was ich an der Folge ändern würde, weil sie ist halt so, wie sie ist.
Ja. Was findest du von meinem Punkt, vielleicht die Zeit in dem Hörspiel selber zu verlängern? Dass es über nicht nur so 2 Tage vielleicht stattfindet?
Ja, das Pacing hätte man da besser machen können wahrscheinlich. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass es 2 Tage sind, weil es, es fühlt sich so mit einfach mehr bedrohlicher an.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt irgendwie... Ich finde es halt, es wurde nie gezeigt, dass wirklich Anführungszeichen unschuldige Menschen wirklich was passiert ist direkt. Es wurde nur angedroht.
Ja.
Aber sonst waren halt eigentlich alle, denen was passiert ist, schon nicht gute Leute, wirklich.
Ja, so, das ist halt das Ding bei John Sinclair, was ich ganz am Anfang angesprochen hatte, dass halt vor allen Dingen bösen Leuten was passiert.
Mhm.
Ja, zur Punktzahl. Ich gebe der Folge 6 Punkte.
Ich gebe 5.
5?
Mhm.
Also, damit ist es so die schlecht bewerteste Folge bisher. Interesting.
Ich weiß, vielleicht einfach nicht mein Genre, ich glaube einfach.
Ja, muss ja,
ja auch. Ja, ja, nee, ich wollte es nur.
Ja, nee, aber damit liegt sie bei 11 Punkten ganz zum Schluss und ist genau hinter Botschaft von Geisterhand.
Hm.
Also, weil Botschaft von Geisterhand hat 12 Punkte und die hier hat 11.
Ja.
Ja, dann war das auch eigentlich wieder für heute. Das, wir freuen euch, dass ihr uns zugehört habt. Hoffentlich auch bis zum Schluss. Hoffentlich haben wir euch nicht vertrieben mit unserem Bibelgelaber.
Wenn ihr wollt, wir können auch darüber einen Podcast öffnen.
Nein. Gut.
Wurde?
Nein.
Als ob ich damit ernst bin.
Bei dir weiß man nie. Naja, das soll es von uns gewesen sein.
Dann sehen wir uns das nächste Mal in Arambolien. Arambacholi.
Kaladei 2 over and out.